TechView-Podcast-Folge und diesmal ein TechView-Podcast-Spezial. Es geht nämlich um Windows 8 und ich habe quasi in der Leitung mir zugeschaltet unseren TechView-Podcast-Windows-Experten, nämlich den Anatoli. Hi Anatoli.
Hi, wie geht's euch?
Ja, gut. Hoffe ich doch, bei dir auch. Hast du es geschafft, Windows 8, den Release-Kandidaten, das sogenannte Release-Preview, denn bei dir zu installieren?
Ja, ich habe es geschafft.
Super, weil da gab es ja einige Problemchen. Ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, die ja dann auch schon die Beta-Version, also den, Consumer Preview, das schon installiert bekommen gehabt haben, aber dann mit dem Release-Kandidaten jetzt dann doch einige Probleme hatten. Und ich glaube, das ist irgendwie hatte irgendwas mit den Prozessoren zu tun, weil einige haben davon berichtet, dass das mit Core i3-Prozessoren irgendwie gar nicht ans Laufen gebracht werden konnte. Und andere wiederum meinten, das läuft auf Core i7-Prozessoren nicht.
Ja, also bei mir war das Problem, dass wirklich im BIOS die Virtualisierung ausgeschaltet war, obwohl ich der Meinung war, es war angeschaltet, aber war nicht der Fall. Also habe ich es wieder aktiviert und dann ging es auch.
Ah, okay. Gut, also alle diejenigen, die jetzt Probleme haben, das in der virtuellen Maschine zum Laufen zu kriegen, schaut nach, ob ihr eure Virtualisierung im BIOS eingeschaltet habt. So, Windows 8, die RC-Version. Hast du da irgendwie was Neues entdecken können, was jetzt grandios neuen Features irgendwie irgendwas?
Grandios würde ich nicht sagen. Also ich habe Flash entdeckt.
Ja, die haben den Flash-Player jetzt auch wieder in den Internet Explorer in der Metro-Oberfläche so ein bisschen zumindest teilweise eingebaut. Also YouTube hat bei mir nicht geklappt mit Flash irgendwie im Metro. Da musste ich umschalten.
Ja, die ist auch standardmäßig, glaube ich, erstmal nur in der in dem normalen Explorer drin, Internet Explorer. Und wenn du das in der Metro, glaube ich, haben willst, dann muss man irgendwie den Kompatibilitätsmodus aktivieren.
Ach so, ja, das kann durchaus sein. Das habe ich bei meinen ersten Tests dann nicht gemacht, beziehungsweise nicht gesehen. Ja gut, was mir aufgefallen ist, die haben dann doch so Detailverbesserungen gemacht. Also wir hatten ja, ich glaube schon zu Beta-Zeiten hatten wir auch so ein Interview hier. Und da haben wir ja drüber gemeckert, dass wir in der Beta-Version eben das mit dem rechten Einstellungsmenü und da war zu viel irgendwas mit Einstellungen betitelt. Also da gab es da Einstellungen, Optionen und Eigenschaften. Das haben sie jetzt hingekriegt, oder?
Ja, das hat sich ein bisschen gebessert, doch.
Also es ist zumindest eindeutiger. Also man sieht jetzt sofort, was jetzt die Systemsteuerung sein soll, also die Metro-Systemsteuerung sein soll und was jetzt die Einstellungen für den Desktop oder für das jeweilige Programm selber ist.
Genau.
Ja, was mir aufgefallen ist, ich habe das jetzt dann auch tatsächlich mal so benutzt, als ob ich das jetzt so, also zumindest für ein, zwei Tage so benutzt, als ob ich das tatsächlich dann auch im Alltag so benutzen würde. Also auch mal rumgesurft, auch mit dem Metro-Browser rumgesurft. Und da ist mir aufgefallen, gerade an dem Laptop, wenn man da arbeitet mit der Maus und so, dass das mit dem Rechtsklick teilweise nicht immer so funktioniert, wie man sich das so wünscht. Weil der Rechtsklick dient ja, für die Leute, die es nicht wissen, dazu, dass man das Menü quasi aufruft, beziehungsweise die Adresszeile aufruft. Und ich weiß nicht, wie das dir ging, ob du das auch ausprobiert hast. Ich hatte immer das Problem, wenn ich einen Rechtsklick gemacht habe auf einen Link zum Beispiel, dann hat er ja ein normales Kontextmenü angezeigt und dann konnte ich dann einen neuen Tab öffnen oder sowas auswählen oder den Link kopieren. Da hatte ich manchmal Probleme, wenn ich Text kopieren wollte, habe ich den Text markiert und Rechtsklick gemacht und dann hat er mir das Menü angezeigt, anstatt ein Kontextmenü zum Kopieren des Textes. Und Steuerung und C hat leider nicht funktioniert. Ich habe das leidlich erfahren müssen, als ich versucht habe, ein paar IP-Adressen zu bannen im 7S-Forum. Das mache ich immer über Copy und Paste, also Steuerung und C drücken. Die IP-Adressen irgendwie in das Bannfenster reinzubringen. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Also Steuerung C, Steuerung V, das hat nicht funktioniert im Metro-Browser. Ist also, dir da irgendwas aufgefallen im Metro-Browser?
Also diese Probleme hatte ich jetzt zum Beispiel nicht. Markieren und Rechtsklick funktioniert bei mir eigentlich wunderbar. Das heißt, man muss halt auf den markierten Text genau klicken, ne, und nicht daneben. Dann klappt es eigentlich ganz gut.
Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, dass dieses Kopieren und Einfügen auch nicht in den Metro-Browser auch nicht immer funktioniert hat irgendwie. Ich habe irgendwie was kopiert von einer Webseite, bin dann zurückgegangen, wollte auf eine andere Webseite da was einfügen, das hat er dann wieder gelöscht aus dem Speicher. Also irgendwie, das hat wunderbar geklappt. Es gibt ja die Möglichkeit, dann zu sagen, ich möchte diesen Desktop, also den uralten, sagen wir mal, Internet Explorer auf dem klassischen Windows Desktop starten. Und da hat er das dann natürlich, wie man es eigentlich gewohnt ist, so übernommen, wie ich es wollte. Aber in der Metro-Oberfläche hat er es nicht gemacht. Ich weiß nicht, woran es lag. Eigentlich hat er, also zu wenig Arbeitsspeicher hatte der auch nicht. Also 4 GB Arbeitsspeicher habe ich dem Ganzen gegeben. Und da lief es ja auch alles recht flüssig. Also da kann es nicht gelegen haben. Nun ja, das ist so das eine, was mir aufgefallen ist. Allgemein, glaube ich, das wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, haben sie nichts geändert zwischen der Veränderung oder des Umschaltens zwischen der Metro-Oberfläche und dem klassischen Desktop. Das ist immer noch so schlecht oder so, sagen wir mal, so abgetrennt, wie es in der Beta-Version war, oder?
Ja, also ich habe da wirklich keine einzige Änderung gesehen, was jetzt irgendwie komplett anders ist. Also es funktioniert immer noch genauso
ja, wie in der Beta. Ja, ich glaube, das mit dem Taskwechseln links oben, wenn man da in die Ecke, oder links unten, wenn man in die Ecke kommt, das hat mich auch so ein bisschen genervt, nachdem ich dann so ja, da zwei Programme gestartet habe auf dem klassischen Desktop und dann auf der Metro-Oberfläche, hat mich das genervt, weil wenn ich dann zu einem bestimmten Programm zum Beispiel springen wollte, das geht ja bei der normalen alten Taskleiste ganz einfach, klickt man einfach auf das Programm drauf. Und bei dieser Metro-Taskleiste muss ich erstmal in die Ecke gehen und dann kriegst du ja nur das letzte Programm, was du geöffnet hast, angezeigt. Da musst du mit der Maus dann an dem Rand noch runtergehen, um den Rest angezeigt zu bekommen. Und wenn ich da einen Millimeter weit zu weit nach rechts gehe oder sowas, dann springt das komplett wieder weg und ich habe nichts mehr da. Das heißt, ich muss wieder oben links in die Ecke gehen. Hast du das Problem bei dir auch gehabt oder ist das jetzt ein reines Problem in der virtuellen Maschine bei mir jetzt?
Also ich glaube, das ist bei dir auch ein bisschen das Problem in der virtuellen Maschine. Wenn du die Mausintegration aktivieren würdest, dann hättest du das Problem nicht, weil du dann ganz einfach komplett in die Ecke mit der Maus sliden kannst quasi und dann einfach nach unten ziehen. Das klappt eigentlich ganz so gut. Aber es ist nervig, wie du sagst, weil es ist einfach ein zusätzlicher Schritt, den man machen muss im Vergleich zu früher.
Ja, und es erschwert natürlich dann auch das schnelle Wechseln zwischen Programmen. Und es ist, also ich habe mich tatsächlich jetzt dran gewöhnt, dann mit Alt-Tab dann zwischen den Anwendungen hin und her zu wechseln, was etwas schneller geht.
Ja.
Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, was ja Microsoft so ein bisschen versucht hat zu ändern, ist zumindestens diese klassische Oberfläche, da sind zumindestens die Buttons so ein bisschen anders gestylt und da gab es ja auch schon eine Ankündigung, dass das Ganze jetzt alles nur noch in weiß sein soll, die Titelleiste, und nicht mehr transparent. Und das ist jetzt in dem Release-Kandidaten jedenfalls noch nicht so. Wie findest du denn das neue Button-Design? Und ich glaube, im Explorer sieht man es auch deutlich. Da sind ja auch die Zurück- und Vorwärtsknöpfe so ein bisschen anders gestaltet. Wie findest du das Ganze?
Ja, also erstmal das eckige Design hatten wir ja schon in der Beta. Das ist halt Geschmackssache. Ich finde es okay. Aber die neue Farbwahl gefällt mir momentan gar nicht, weil das ist irgendwie... Ja, das ist alles platt nun, nicht mehr so 3D-mäßig wie früher und in so einem komischen Weiß, in so komischen Weißabstufungen. Das sieht für mich irgendwie nach Prototyp aus, wenn ich ganz ehrlich sein soll.
Ja, also die versuchen es ja, so hat man es gesagt, das Ganze an der Metro-Oberfläche anzupassen. Aber dann sieht man ja auch, dann die Metro-Oberfläche ist einfach sehr schlicht aufgebaut. Also so schlicht, also schlichter als iOS und schlichter als Android auf jeden Fall, weil es gibt ja noch nicht mal, ich habe extra darauf geachtet, es gibt noch nicht mal richtige Farbverläufe, außer auf dem Desktop, auf dem Hintergrund. Aber wenn du da Buttons oder sowas siehst oder die Systemeinstellungen zum Beispiel, da findest du keine Farbverläufe auf Knöpfen oder auf Symbolleisten oder sowas. Also das ist sehr, sehr schlicht gehalten und ich habe so das Gefühl, dass Microsoft das dann auch auf den klassischen Desktop übertragen will, so ein bisschen, um dann so eine Einheit zu schaffen, weil das ist ja, würde ich sagen, immer noch nicht richtig gelungen, dass die da eine Einheit geschafft haben zwischen klassischem Desktop und dem ganz normalen Metro-Desktop.
Ja, aber ich glaube, das können sie auch gar nicht schaffen, von daher finde ich das jetzt nicht so gut, dass sie jetzt so mit brutaler Kraft versuchen, das irgendwie anzugleichen, weil es wird nie komplett so aussehen wie in der Metro, weil es ja ein komplett anderes System ist.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass jetzt nach der Beta-Version, nachdem da auch viel Kritik kam, was jetzt ja, eben den Unterschied zwischen der Metro-Oberfläche und der klassischen Oberfläche angeht, dass sie da was tun. Aber ich habe nichts gesehen. Die haben im Grunde genommen alle Bugs oder alle Probleme, die gemeldet worden sind von den Usern, zum Beispiel auch, dass man zum Beispiel aus dem Windows Explorer auf einen seitlich aufgemachtes Metro-Musikplayer-App, dass man da nicht irgendwie was reinziehen kann oder andersrum, das haben sie immer noch nicht gefixt. Also man kann immer noch nicht zwischen klassischen Applikationen und den Metro-Applikationen irgendwie Dateien austauschen, jedenfalls nicht per Drag-and-Drop oder auf irgendeinem direkten Wege, sondern muss dann tatsächlich über den Datei-Öffnen-Dialog entweder der klassischen Oberfläche oder halt der Metro-Oberfläche gehen, die übrigens natürlich auch komplett anders aufgebaut ist. Das heißt, im Grunde genommen haben wir immer noch zwei Systeme drauf. Ein klassisches Windows, das kastriert worden ist, ohne Startmenü. Und auf der anderen Seite halt ein Metro, das sehr futuristisch und sehr für Tablets spezifiziert ist, was irgendwie daherkommt, aber das auf dem Desktop keinen Mehrwert bringt oder zumindest eher Nachteile hat, oder?
Ja, ganz genauso sehe ich das auch.
Ja, und ich glaube, das, was auch interessant ist, ist ja auch, wie Microsoft dann reagiert hat. Zum Beispiel bei der Beta-Version gab es schon erste kleine Programmchen, die dann es ermöglicht haben, das Startmenü im klassischen Desktop dann einfach wieder zu aktivieren, weil man rausgefunden hat, das ist ja nicht irgendwie gelöscht worden komplett, sondern es ist einfach nur deaktiviert worden und man kann es dann mit Tricks auch wieder aktivieren. Das hat Microsoft jetzt schon angekündigt. Ich weiß noch nicht, ob es in der RC drin ist. Ich habe die Programme leider noch nicht ausprobiert. Vielleicht hast du da irgendwie was ausprobiert. Hast du da schon was versucht zu tweaken?
Ich habe selber nicht getestet, aber ich habe schon genug Foreneinträge gelesen. Da steht auf jeden Fall, dass es immer noch geht. Also du kannst das alte Startmenü immer noch zum Vorschein bringen.
Aha, dann haben sie es noch nicht gemacht, weil angekündigt hat Microsoft, dass sie es komplett löschen wollen. Das heißt dann die ganzen Einträge und die ganze Infrastruktur, die API, die dafür benötigt wird, um das Startmenü anzuzeigen, haben sie halt vor zu löschen. Da gibt's halt immer noch Möglichkeiten. Ich habe letztens einen Link gesehen von der uralt Classic Shell. Da kriegt man also so ein Windows 95-mäßiges Startmenü noch hin. Aber das ist dann eine eigenständige Applikation, die dann läuft. Das ist natürlich immer, wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch möglich sein, aber ich glaube, die Vorteile, die jetzt so eine Windows Vista oder Windows 7 mit Windows Vista haben, ist, glaube ich, eingeführt, dieses Startmenü schon bringt mit dem Durchsuchen nach Programmen und nach Dateien. Das ist einfach eigentlich grandios und es ist schade, dass das im klassischen Desktop einfach fehlt.
Ja, sie wollen halt, dass du die Metro-Oberfläche benutzt. Da hast du ja auch eine Suche. Das ist ja im Grunde das Startmenü nur anders.
Ja, ja, nur da hat mich das ein bisschen gewundert und ich, obwohl ich es beim letzten Mal bei der Beta-Version relativ schnell gemerkt habe, dass man einfach was eintippen konnte, wenn man auf der Metro-Oberfläche ist und hat dann angefangen zu suchen, hat mich das so ein bisschen irritiert, dass da immer noch keine Suchbox oder sowas oder zumindest ein Indikator dafür ist. Und ich glaube, das werden Einsteiger auch nicht so einfach finden, denen muss man das sagen. Ansonsten müssen sie tatsächlich in dieses Charms-Menü rein, was ja sich rechts irgendwie befindet, also rechts oben in die Ecke reingehen. Dann kriegt man halt neben dem Startknopf noch Einstellungen und eine Suchfunktion. Und ich glaube, auch im Videoplayer oder im Musikplayer ist auch keine Suchfunktion jetzt direkt vorhanden, sondern muss auch dieses Charms-Menü benutzen. Und ich glaube, ohne Anleitung wird das keiner so schnell kapieren, oder?
Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das jetzt so ein, sagen wir mal, normaler User, wie gut der damit zurechtkommen wird. Ich meine, wenn man einmal diese Charms kapiert hat, dann weiß man ja, es gibt nur diese 5 Punkte und ich glaube, daran werden sich die Leute schon halten.
Ja, aber wenn ich jetzt auch wieder vom Browser ausgehe, wenn du da nach einem Text suchst im Browser und ja, viele Leute werden die Steuerung, die Tastenkombination Steuerung F kennen. Das klappt ja nicht, sondern musst du jetzt auch ins Charms-Menü rein und dann auf Suche klicken, um dann irgendwas in der Webseite zu suchen. Das halte ich schon ein bisschen was für umständlich.
Ja, ich denke mal, die Oberfläche ist halt gut für den, ja, also noch nicht mal Durchschnitts-User, aber ja doch eigentlich schon, also die Durchschnitt und darunter quasi. für die ist das gut, weil die benutzen den PC meistens eh nur so für ein bisschen Texte schreiben, rumsurfen oder mal Musik abspielen. Aber für alle, die halt mehr mit dem PC machen, ist das eigentlich eine Behinderung.
Ja, also ich stelle mir das vor allem Ja, ich stelle mir das vor allen Dingen so vor, für die Leute, die tatsächlich mit dem PC richtig arbeiten wollen, also die vielleicht mal nicht nur mal irgendwann mal einen Text schreiben oder mal im Internet surfen, sondern die tatsächlich dann, was weiß ich, Journalisten, die dann tatsächlich im Internet recherchieren sollen und dann gleichzeitig noch einen Text schreiben müssen, das Umschalten zwischen den Applikationen, das ist das eine vielleicht eine Metro-App, das andere vielleicht eine Windows-App, das müssen sie, ist das Umschalten ein bisschen was komplizierter oder dann haben sie, was weiß ich habe letztens von einem Kollegen gelesen, ich glaube, es war auf Heise sogar, da hat das einer geschrieben, so eine sehr nette Kritik von einem Szenario, was er immer gerne fährt. Er lässt Winamp irgendwie im Hintergrund laufen mit Musik und dann surft er halt im Web mit dem Internet Explorer, mit dem klassischen auch. Und wenn er dann irgendeinen Videolink anklickt, wo dann im Normalfall jetzt kein Flash Player oder sowas geladen wird, sondern der Windows Media Player geladen werden sollte, eigentlich, dann springt er zur Metro-Oberfläche und dann fängt der Metro-Player an zu spielen, aber er kann eben nicht schnell wieder zurück zu Winamp springen, um eben da den Sound abzustellen, damit er sich das Video anschauen kann. Also solche Kleinigkeiten, die werden im Büroalltag wahrscheinlich Leute tatsächlich auch richtig nerven und richtig auf die Nerven gehen. Und aus dem Grund sehe ich da fast schon apokalyptisch so einen, also es wird vielleicht sogar noch schlimmer als Windows Vista, befürchte ich.
Auf dem PC vielleicht, ja.
Ja gut, der Tabletmarkt ist ja dann ein komplett anderer, weil da wird ja dann meistens sowieso eher mit den Metro-Apps herumhantiert, weil man da ja meistens jeweils keine klassischen Windows-Apps laufen hat. Außer man hat jetzt ein x86-Tablet und will das unbedingt machen, also mit Word irgendwie auf einem Tablet rumarbeiten. Ich weiß nicht, ob das jemand will, aber da hat man ja meistens dann auch eher neuere Apps, die man dann ausprobieren möchte. Und da bleibt man ja auch eher in Metro, würde ich mal behaupten. Oder wie siehst du das?
Ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, die Oberfläche ist ja für Tablets optimiert. Ne?
Ja, eben. Und unter dem Gesichtspunkt muss man natürlich dann auch sehen, dass dann, wenn man diese Oberfläche, diese Metro-Oberfläche, die ja quasi die sich das ganze System irgendwie jetzt zieht, dann tatsächlich auch auf den PC bringt, auf einen ganz normalen Desktop-PC, dann ist das schon sehr, sehr fraglich, würde ich mal sagen. Das dann auch richtig durchzudrücken und dann durchdrücken zu wollen, halte ich dann für sehr, sehr fraglich. Nun ja, was ich noch erwähnen wollte, ich habe auch gemerkt, dass im Gegensatz zur Beta-Version, wo viele Programme, auch viele ja, Kacheln, also viele Apps mitgeliefert worden sind, jetzt bei dieser RC-Version eher weniger Apps auf dem Desktop zu finden waren. Und die meisten der Apps, das war, wo ich irgendwie ein bisschen was enttäuscht war, wollte ich mal antesten, aber ich habe keinen extra Microsoft Live-Account mehr angelegt. Und die meisten Apps, selbst das E-Mail-App, wollte dann von mir, dass ich einen Microsoft Live-Account anlege, um halt das E-Mail-App zu öffnen. Jetzt meine Frage, weil du hast das sicherlich mit einem Live-Account getestet. Gibt es denn die Möglichkeit, in der Mail-App auch andere Diensteanbieter irgendwie einzurichten?
Ja, ich habe die jetzt nicht intensiv getestet, aber so wie es aussieht, ist das halt im Grunde nur so eine Art App für die Web-App, also für das Hotmail beziehungsweise für das Live, für den Live-Account, für seinen Live-Web-Account, den man hat. Also man muss sich dann nicht extra in den Explorer starten, den Internet Explorer und dann die Webseite aufrufen, live.de und dann seine E-Mails checken, sondern du kannst das halt direkt über die App machen. Das ist also nicht für andere gedacht, sondern nur für den Live-Account selber.
Also quasi ein Webbrowser, der halt nur
Ja,
ohne
genau,
URL-Zeile auskommt.
es ist halt
Ein
einfach,
Kioskbrowser.
ja, ein bisschen komfortabler halt, ne?
Ja, also das heißt, man braucht dann tatsächlich immer noch einen E-Mail-Client, wenn
Ja.
man da tatsächlich mit anderen oder man nutzt halt Web-E-Mail-Clients im Web halt
Ja,
per Browser.
ich habe mal die Teilen-Funktion so ein bisschen testet. Und zwar, ich habe einen PDF geöffnet und dann einfach mal geguckt, was kommt dann eigentlich, wenn ich jetzt auf Teilen klicke.
Also teilen muss man, glaube ich, erklären. Das heißt, das wäre im Englischen sharen, also mit anderen Freunden zum Beispiel irgendwie teilen.
Genau.
Und was kam denn da alles als
Ja,
Dienste?
ich konnte jetzt eine Mail schreiben. Dann hat er mir so eine kleine Zusammenfassung von der PDF gezeigt oder so ein Ausschnitt. Und das fand ich ganz gut. Also von der Optik sah das wirklich sehr gut aus. Nur das Problem war, ich konnte diese PDF jetzt nicht als Anhang senden. Was ich gern
Das heißt,
gemacht hätte. Das heißt, ich konnte nur Text schreiben, aber ich konnte kein E-Mail. Also ich habe es nicht geschafft, irgendwie die PDF, die ich geöffnet hatte, oder irgendwas anderes in diesem Teilenpanel, was sich ja geöffnet hat, irgendwie anzuhängen.
Das fand ich. Das heißt, diese Teilenfunktion ist ja dann eigentlich auch, ist das in den Charms drin, oder? Oder ist
ja,
das
genau.
In den Charms drin. Das müsste ja dann theoretisch so sein, dass dann auch wirklich jedes Dokument, was geöffnet wurde und was dann auch tatsächlich geteilt werden kann, dann auch geteilt wird. Und das ist halt jetzt in dem Fall nicht so, wie ich es verstanden habe.
Ja, ich weiß halt nicht, ob das halt später noch hinzukommt oder man wirklich dann in dem Fall nur Text verschicken kann. Weil ich habe dann über die Mail-App nochmal das Ganze versucht. Da konnte ich natürlich ohne Probleme einen Anhang dazu packen.
Ja, hoffen wir, dass das nur ein Bug ist und dass sie das nicht vergessen haben zu implementieren, weil das wäre ziemlich blöd dann.
Ich meine,
die sind ja jetzt mittlerweile bei der RC-Version.
Ja, ne? Also
die dürfen jetzt eigentlich nur noch Bugs fixen.
Also der Vorteil hier, es geht dann wirklich ganz schnell. Man hat so einen kleinen Leiste, zack, schreibt irgendwas schnell hin, ja, guckt dir die PDF an, klickt auf Senden und fertig. Das fand ich ganz gut. Also praktisch.
Ja, das ist schon sehr, sehr nett gemacht. Ja, das stimmt. Das ist wirklich gut. Also auch wirklich schnell dann zu machen. Was mir aufgefallen ist, es gibt keine Möglichkeit auch, und das ist vielleicht, das beschreibt das noch besser, glaube ich, aus dem neuen Startmenü, also dem der Metro-Oberfläche, da hat man ja auch die Möglichkeit, sich alle Applikationen anzuzeigen. Das ist dann so eine Art Startmenü im Metro-Design mit Kacheln, wo man dann von links nach rechts irgendwie scrollen kann durch alle Programme, die man hat. Mhm. Also es gibt keine Möglichkeit, die Programme zum Beispiel, die man eben in diesem Startmenü hat, auf den klassischen Desktop zum Beispiel zu packen oder in die klassische Taskleiste reinzupacken oder irgendwie sonst irgendwie anzupinnen an einer bestimmten Position. Das heißt, die werden irgendwie chaosartisch angeordnet quasi oder was heißt chaosartig? Also ich glaube nach Buchstaben sortiert, aber das ist immer noch nicht so, wie ich das zum Beispiel gerne haben möchte. Ich hätte dann gerne so meine Favoriten ganz links und dann vielleicht die weniger genutzten Programme weiter rechts, aber das kann ich einfach nicht irgendwie verschieben. Und also wie auf dem Metro-Desktop selber. Und das ist ein bisschen nervig, finde ich zumindest.
Doch, du kannst die Kacheln doch verschieben und in eigene Kategorien packen.
Das kannst du auf dem ganz normalen Metro-Desktop machen. Aber wenn du einen Rechtsklick machst auf den Metro-Desktop und auf alle Apps klickst, dann kriegst du alle Applikationen hier angezeigt.
Ja, okay.
Und steht auch wieder so eine Art Startmenü ist es ja auch. Da kriegst du ja auch klassische Windows-Applikationen angezeigt, wie den Arbeitsplatz oder die Systemsteuerung, die klassische. Und da kannst du nichts sortieren.
Ja,
also da hast du eine feste Reihenfolge, da kannst du nichts mehr machen.
Beziehungsweise es gibt schon eine Sortierung, das heißt, wenn man, ich weiß jetzt nicht, wie die Funktion heißt, wenn man halt die ganzen Zubehör-Apps und also quasi Auszüge aus der Systemsteuerung sich anzeigen lässt, dann hat man die doch kategorisiert in Verwaltung, erleichterte Bedienung, Windows-System, wenn man diese kompaktere Ansicht wählt. Dann hat man das doch auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist es aber, wie du gesagt hast, einfach nur nach Namen sortiert.
Ja, genau. Das kann durchaus sein, ja. So, gibt's sonst noch irgendwas Interessantes an Applikationen? Habe ich versucht, in dem Store was runterzuladen, aber da brauchte ich natürlich auch wieder einen Live-Account. Das heißt, ich gehe mal davon sehr stark aus, dass es wie bei Google oder bei Apple so ist, dass man einen Account braucht, um Applikationen dann vom Store installieren zu können.
Also es funktioniert im Grunde genauso wie bei Android.
Vom Store war ich so ein bisschen was enttäuscht, weil viel mehr Applikationen als jetzt bei der Beta-Version habe ich jetzt nicht gefunden in dieser RC-Version.
Ja,
oder hast du da was Interessantes gefunden?
Interessantes nicht, vor allem weil der, ich glaube, überlastet war. Ich konnte irgendwie nichts installieren. Aber es gibt irgendwie gefühlte 300% mehr Kategorien. Also hier auch so wie Regierung, Bildung, Geschäft, Tools, Produktivität, Reisen,
ja, okay, Shopping. Ja, das stimmt.
Wobei nicht jede Kategorie jetzt Apps hat. Vielleicht 1, 2.
Da hofft man wahrscheinlich eher, dass da noch Apps reinkommen.
Ja.
Irgendwie.
Wobei, was mir nicht so gefällt, das wird sich wahrscheinlich aber auch noch ändern, sind die Bilder, die Abbildungen der Kategorien, die sind manche ein bisschen. Also je weiter man nach rechts scrollt, desto schrecklicher werden die Bilder, finde ich.
Ja, das ist. Mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich keinen Live-Account hatte, dass diese Apps, die dann tatsächlich so einen Live-Account brauchen, aber also nicht immer unbedingt brauchen. Jetzt der Windows Store zum Beispiel, der hatte mir die Kategorien und die Apps auch angezeigt, nur wenn ich auf Installieren geklickt habe, dann hat er gesagt, ich brauche einen Live-Account, dass die manchmal tatsächlich einfach nichts geladen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich jetzt jedes Mal mit dem Windows-Server verbinden müssen im Internet, weil das könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt tatsächlich Windows auf viel mehr Geräten haben, also nicht nur auf PCs und Notebooks, sondern auch auf Tablets haben und jetzt jeder Nutzer, der jetzt auf den Windows-Store klickt, dann sich eine Verbindung aufbaut zu Windows-Store, dann könnte das die Server schon ordentlich belasten. Also gecached hat er aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Er hat immer versucht, irgendwie was neu zu laden. Das sehe ich so ein bisschen problematisch, gerade auch bei der Video-App, da war das auch so, da musste ich 2-3 Mal neu starten, um überhaupt einen Überblick zu bekommen über die Trailers oder was sie da halt angeboten haben.
Das kann gut sein. Also ich meine, in der Beta hätte der doch ein bisschen gecached. Also wenn man es einmal wirklich komplett geladen hatte, also wenn er fertig war, dann ging es eigentlich.
Ja, in der Beta hat er gecached. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Jetzt in der RC hat er nicht mehr gecached. Das ist das, was mir aufgefallen ist.
Vielleicht ist es mit Absicht.
Das kann durchaus sein, ja. Vielleicht, naja. Vielleicht testen die noch die Server und gucken, ob die Server vielleicht noch ein bisschen mehr aufgerüstet werden müssen oder noch ein Server daneben gestellt werden muss, um den Ansturm
irgendwie. Was ich auch noch gelesen habe und was mich eigentlich freut, dass Microsoft oder beziehungsweise das Windows 8 jeweils immer die Hardware-IDs an den Microsoft-Server gesendet hat, damit Microsoft quasi gucken kann, auf welcher Hardware Windows 8 am meisten installiert wurde. Und sie wollen natürlich dann möglichst viele Treiber oder für die populärsten Geräte dann direkt die Treiber mitliefern, sodass sie perfekt laufen auf den Geräten.
Das heißt. Ja, aber ist das nicht nur eine leere Versprechung, weil ich erinnere mich bei Windows XP und Vista war das auch schon so, dass Microsoft gesagt hat, jedes Mal, wenn ihr ein Update fahrt, dann wird auch eure Hardware-ID übermittelt oder eure Hardware-Daten, wenn du Windows aktivierst. Das müssen ja die Leute, die das kaufen und nicht irgendwie sich im Laden von einem OEM so ein PC kaufen mit Windows drauf, dann mussten sie auch ihre Daten übermitteln und das hat auch nicht so viel gebracht. Also ich erinnere mich immer noch, dass selbst Windows 7 und Windows 8 auch in der Beta-Version immer noch viele Treiber zu Standard-Hardware einfach nicht mitgeliefert hat.
Doch, aber so bei Windows 7 muss ich sagen, sind sehr viele Treiber mittlerweile dabei. Ich habe jetzt erst letztens auf einem Notebook installiert, wo es vom Hersteller selber gar keine Treiber gibt, zu Windows 7. Ich habe es installiert, alles lief perfekt, ohne Probleme, ich musste keinen einzigen Treiber neu installieren. Also da haben sie sich auf jeden Fall gebessert bei Windows 7. Bei Vista und XP, ja, da ist das, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei Vista mit den Treibern ähnlich ist wie bei Windows 7, das weiß ich nicht, weil ich Vista schon seit Jahren verdrängt habe quasi. Ja. Das habe ich ja übersprungen. Ja.
Ja, ich habe genau das Gegenteilige habe ich erlebt mit meinem ThinkPad, was ich hier habe, wo ja eigentlich nur Standard-Hardware drin ist und ich glaube IBM ThinkPad oder Lenovo ThinkPad in dem Fall, das kennen die Leute ja auch schon und da ist ja auch nichts Außergewöhnliches drin. Also die Grafikkarte wurde nicht richtig erkannt, muss ich einen extra Treiber runterladen. Der Chipsatz wurde nicht erkannt und das alles auch bei Windows 7. Es gab zwar eine nette Funktion, dass über Updates, also über das Update Center dann auch Treiber angeboten wurden. Und das ist das Interessante, das habe ich jetzt hier so bei Windows 8 zum Beispiel gar nicht mehr gesehen, dass mir da irgendwelche Treiber angeboten worden sind. Selbst noch nicht mal, das war glaube ich bei der Beta-Version ganz kurz, wurde mir angezeigt, als ich das in der virtuellen Maschine gestartet habe, ja, es gibt hier die VirtualBox Guest Editions, wollen sie die runterladen oder sowas. Das wurde mir angezeigt, jetzt in der RC nicht mehr. Kann natürlich sein, dass jetzt die VirtualBox Editions irgendwas kaputt machen und das System crasht oder sowas. Aber das, also irgendwie, hast du da irgendwas Erfahrung mit, was jetzt Windows 8 angeht und automatisch irgendwie Treiber vorschlagen? Oder?
Also ich habe ja die Beta auf meinem Netbook installiert und da habe ich auch ein paar Treiber ja, runtergeladen gehabt oder beziehungsweise Windows 8 hat sie mir dann vorgeschlagen. Ja, und jetzt bei der RC, gut, das läuft jetzt nur in der VM, da brauche ich ja keine Treiber.
Ja, das stimmt im Grunde genommen, ja. Gut, was jetzt noch Updates angeht, ist mir aufgefallen, dass der Update Manager im Hintergrund dann tatsächlich auch Updates gefahren hat. Das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich hatte das System laufen und dann sehe ich die ganze Zeit so, rödelt irgendwas auf der Festplatte rum. Ich dachte so, was macht er jetzt? Indexierungsdienst oder sowas? Und die Programme starteten schon so ein bisschen was langsamer. Und ja, dann bin ich in die Systemeinstellung reingegangen und habe dann, als ich dann mich durchgeklickt habe, dann irgendwann den Punkt automatische Updates oder sowas gesehen und habe dann gesehen, okay, der arbeitet gerade jetzt. Das hat man, aber auch selbst auf der klassischen Oberfläche gab es kein Tray-Icon oder sowas, wo man das sehen konnte. Und es gab vor allen Dingen, das ist, glaube ich, für viele Windows-Nutzer, ich weiß nicht, wie es bei Windows 7 ist, aber bei allen Vorgängern war es halt so, dass er dann, wenn er Updates installieren wollte, dann doch, oder vor allen Dingen, wenn er dann neu starten wollte, doch sehr nervig war. Und das hatte ich jetzt hier in Windows 8 nicht.
Ja, das haben sie auch extra gesagt, dass sie das nochmal verbessern wollen, dass du wirklich gar nicht mehr genervt wirst. Jedoch, ich habe das bei der Beta dann erlebt, und das haben sie ja auch gesagt, ich glaube spätestens 3 Tage oder so, nachdem es kritische Updates gibt, muss der PC quasi neu gestartet werden, damit das Update installiert wird. Also falls das Update jetzt einen Neustart braucht, das brauchen ja nicht alle Updates.
Und mittlerweile nicht.
Mittlerweile nicht, ja. Also wir sind schon ein bisschen, XP war da ein bisschen schlimmer. Aber da hatte ich wirklich einmal die Situation, da musste ich irgendwie neu starten oder so. Da hat er mich quasi fast gezwungen.
Aha.
Was aber auch natürlich von Vorteil ist, da weniger Leute dann mit offenen Sicherheitslücken surfen. Oder im Internet
unterwegs. Das stimmt, ja, dass man, also die Updates erstmal im Hintergrund, die sicherheitsrelevanten Updates im Hintergrund abfrühstückt, ohne dass die Leute benachrichtigt werden, ist natürlich so ein da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das von auf der einen Seite natürlich für die Leute, die sich nicht darum kümmern wollen, eine tolle Sache ist, und die meisten Anfänger und Noobs, die werden sicherlich am PC nicht großartig wissen, was da jetzt an Software geupdatet wird. Aber für die Experten ist das natürlich ein bisschen was ärgerlich, weil das Erste, was sie dann machen werden, ist halt Windows 8, das erstmal zu deaktivieren, wenn es dann überhaupt geht. Ich bin mir gar nicht sicher, ist das überhaupt möglich? Ich habe zumindest nichts gefunden. Ich habe nur gesehen, dass es geupdatet hat. Ich konnte abbrechen klicken. Das war es aber auch schon.
Ja, ich habe es nicht getestet.
Ja, also ich hoffe, man kann das dann abschalten. Ansonsten, okay, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was ich auch interessant fand, ist die Benachrichtigungen in Windows. Die hat man jetzt auch vereinheitlicht. Vorher waren das ja immer meistens so Blasen, die aus der Tray-Icon rausgekommen sind, also diese komischen Pop-Ups. Und mittlerweile ist es ja so, dass jetzt oben rechts im Grunde genommen so eine Notifizierung, so eine Benachrichtigung angezeigt wird, die dann auch die Möglichkeit einem erlaubt, zum Beispiel irgendwelche Aktionen auszuführen. Ich habe es zum Beispiel gemerkt, als ich einen Firefox installiert habe, da hatte ich jetzt im Fall bei dem Setup-Programm einfach auf weiter geklickt, und ich weiß nicht, wie es standardmäßig eingestellt ist, aber da war, glaube ich, standardmäßig eingestellt, dass der Firefox zum Standardbrowser werden soll. Und nachdem er halt installiert worden ist, hat das System tatsächlich erkannt, dass jetzt ein Browser installiert wurde, und hat oben rechts halt diese Benachrichtigung angezeigt, ja, ein neuer Webbrowser wurde installiert, wollen Sie diesen zum Standard machen? Und da konnte man dann auswählen, nein, ich möchte Internet Explorer weiter als Standard haben, oder ja, ich möchte den Firefox zum Standard machen. Also das fand ich doch recht interessant und habe das so, glaube ich, noch bei keinem System gesehen, dass das halt im System mit integriert ist, dass man auswählen kann und der das automatisch auch erkennt, dass man jetzt einen Browser installiert hat.
Ja.
Ja, gut, zu den Benachrichtigungen ist mir auch noch aufgefallen, in den Einstellungen, also wenn man in das Charms-Menü geht, auf Einstellungen klickt, hat man die Möglichkeit, bei Benachrichtigungen einzustellen, dass man jetzt in den nächsten 8 Stunden, in den nächsten 16 Stunden, glaube ich, waren es oder sowas, dass man keine Benachrichtigung bekommen möchte. Also das finde ich eine sehr, sehr nette Option. Waren, glaube ich, extraorbitante Zahlen irgendwie drauf.
Ja,
also
wirklich 8 Stunden
und sowas. Ich musste da ein bisschen lachen, eigentlich. Ja, weil es hat mich auch direkt so erinnert an Windows XP und an die ganzen Updates wurde installiert, sie müssen neu starten, dann lief da so ein Countdown-Banner, dann konntest du dann schnell wegklicken, aber wenn du dann nicht schnell genug warst, war der weg. Und da kam halt jede halbe Stunde oder sowas und das hat dann genervt. Naja. So, was gibt's ansonsten noch zu Windows 8 zu sagen?
Ja, hier, es gibt kein Media Center mehr und man kann auch keine DVDs mehr abspielen.
Stimmt, da hast du recht. Das ist natürlich auch etwas, was Microsoft auch angekündigt hat vorher, dass eben die Codecs zwar mitgeliefert werden, allerdings die man irgendwie sich kaufen muss, damit man, beziehungsweise man muss halt Geld überweisen an Microsoft und dann schalten sie es auf deinem Betriebssystem dann frei. Das finde ich natürlich auf der einen Seite so ein bisschen Ja, ist eine Veräpplung, weißt du, weil du hast die schon installiert drauf, aber musst halt dann erstmal kaufen, damit du die benutzen kannst.
War das jetzt tatsächlich eine Anspielung mit dem Wort Veräpplung?
Ja, das erinnert mich stark an Apple, weißt du, weil dass du sowas nachkaufen musst, solche Zusatzfunktionen. Das war tatsächlich eine Anspielung. Und also das ist schon ein starkes Stück, weil Microsoft ja dann dadurch auch ganz klar Lizenzgebühren sparen möchte, weil die ganzen Blödsinn, das kostet ja, also die ganzen Codecs kosten ja Lizenzgebühren. Und nun ja,
gut, aber H264,
dass sie da extra Geld verdienen wollen.
Müsst ihr ja weiterhin abspielen können, Beispiel.
Ja, okay, das wirst du weiterhin abspielen können, aber du wirst halt dann keine Blu-Rays mehr abspielen können. Ja, Blu-Rays
konntest du aber auch vorher nicht abspielen. Es geht ja nur um die DVD-Funktion und ich sag mal, ich weiß nicht, ob das viele genutzt haben. Ich habe zum Beispiel in dem Windows Media Player nie genutzt. Ich habe dafür andere Tools, die kostenlos sind.
Ja. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich dachte, das würde jetzt auch für Blu-Rays gelten.
Nee, also mir ist nicht bekannt, dass man Blu-Rays abspielen konnte. Also ich konnte es nicht.
Mit Windows. Okay. Ja, es kann natürlich sein, dass ich mich geirrt habe.
Was ja dann Microsoft aber gleichzeitig gesagt hat, dass sie, da sie ja die Lizenzkosten sparen, können sie Windows 8 ein bisschen günstiger auch anbieten.
Ja. Ah, gut, aber das ist wieder so Marketing, bla bla. Das
stimmt auch,
denke ich mir so. Wenn ich dann überlege, das Einzige, was man vielleicht positiv zugute halten könnte, sagen jetzt viele, ist, dass jetzt, wenn man sich einen Windows 7 PC kauft, dann kriegt man für 15 Euro mehr, kriegt man dann jetzt Windows 8. Das musst du dir mal vorstellen, vor ein paar Jahren war es noch so, wenn du dir einen Windows XP PC gekauft hast, dann hast du Windows Vista umsonst bekommen. Du hast einen Gutschein drin gehabt, dass du Windows Vista umsonst bekommst. Also,
ja gut, das war Schaden.
Davon günstig zu reden. Ja gut, aber davon günstig zu reden oder dass sie es günstiger gemacht haben, die haben es verteuert im Grunde genommen für die Leute. Beziehungsweise die haben jetzt nicht mehr so eine Aktion wie halt zu Windows Vista Zeiten noch. Also die wollen halt mehr Kohle damit verdienen. Man muss natürlich auch ganz klar sehen, dass Microsoft auch, und das sehe ich auch ganz klar, weggehen möchte immer mehr davon, dass sie tatsächlich Windows in der Box verkaufen, als DVD oder sowas irgendwie verkaufen, sondern die wollen es halt auf PCs vorinstalliert ausliefern, immer mehr verstärkt. Und bei Tablets ist es halt so, dass du das halt nur vorinstalliert auf Tablets bekommst und nicht irgendwie zum Nachinstallieren für Tablets.
Ja, aber vorinstalliert auf PCs, das gab es ja irgendwie doch schon immer.
Ja, nee, nicht immer. Ja, es gab,
sagen wir 90%,
ja, erinnere dich mal an die 90er.
90% der PCs haben...
Erinnere dich mal, bis Ende der 90er Jahre war das noch nicht üblich. Das war erst dann üblich mit der Jahrtausendwende, so dass das dann, ja, dann wurde es üblich, sagen wir mal so. Davor war es nicht üblich und da gab es halt auch eben die Möglichkeit auch zu sagen, nö, ich möchte es nicht. Und heutzutage ist das halt nicht mehr der Fall, sondern du musst es kaufen und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ja, Lizenzvereinbarung stimme ich nicht zu. Und dann musst du den langwierigen Prozess machen, das an Microsoft zurückzusenden und dann kriegst du vielleicht irgendwann mal die, was weiß ich, 35 Euro Lizenzkosten, die das dann dem OEM gekostet hat, zurück. Das ist also, nun ja, das ist wieder was anderes. Insgesamt, glaube ich, kommen wir so langsam zum Fazit zu Windows 8 oder gibt's noch irgendwas Interessantes, was du erwähnen möchtest?
Ja, vielleicht noch eine Sache. Der Internet Explorer hat jetzt auch standardmäßig den Do-Not-Track-Feature aktiviert. Vielleicht auch nochmal erwähnenswert. Das heißt, dass man im Web nicht direkt seinen Standort preisgibt. Ja? Dann standardmäßig halt auch deaktiviert sagt, nee, ich möchte anonym bleiben.
Ja, okay. Ich glaube, das war schon bei der Beta. Da hat er auch immer gefragt, wollen sie ihren Standort freigeben, ja oder nein?
Ja, aber es ist standardmäßig jetzt erstmal auch deaktiviert. Also, dass man...
Ach so, ja. Das heißt, die hatten das vorher zwar eingebaut, diese Abfrage, war aber standardmäßig aktiviert. Ja. Das heißt, wenn eine Webseite das ohne Abfrage gemacht hat, dann hat er das seinen Standort preisgegeben. Ja gut, das ist, sage ich mal, ein Bugfix, würde ich das mal bezeichnen. Ja. Ja, ich glaube, dann kommen wir so langsam zum Fazit. Was ist so dein Fazit zu Windows 8? Wie siehst du jetzt so nach der RC? Weil RC ist ja kurz vorm Final Release im Grunde genommen. Da werden ja nur noch, muss man vielleicht einigen erklären, nur noch im Grunde genommen Bugs gefixt. Es werden keine neuen Funktionen hinzugefügt, ja, sondern nur noch Bugs gefixt. Die Funktionen sind alle dabei.
Normalerweise schon, aber ich glaube, Microsoft hat so einen strammen Terminplan, dass ich mir vorstelle, dass da eventuell doch noch das ein oder andere entweder hinzukommt oder geändert wird. Vor allem heißt es ja nicht RC-Version, sondern Release Preview.
Ja gut, aber die anderen Versionen hießen ja auch schon hier Developer Preview, das war die Alpha, und die Beta hieß dann Consumer Preview. Und ja, haben sie es jetzt anders benannt, aber im Grunde genommen weiß auch jeder, worum es geht.
Ich glaube, mein Fazit ist das gleiche wie von der Beta. Für Tablet super, für PCs kann ich es noch nicht genau abschätzen, wie das sein wird, aber diese zwei Welten ist irgendwie blöd, das so zu benutzen, dass man halt abgeschottet quasi in der Metro Oberfläche ist und einmal abgeschottet in der Desktop Oberfläche und dass man da halt keine Möglichkeiten hat, hin und her Dateien zu verschieben oder so. Das sind halt wirklich zwei Welten einfach, die man hat. Das ist eigentlich so das größte Manko für mich an Windows 8. Dass der Rest, ich denke mal, der ist in Ordnung.
Ja, okay, dann würde ich mal mit meinem vernichtenden Fazit aufhören, weil ich habe es ja bei der Beta habe ich es noch ein bisschen unterdrückt, weil ich gesagt habe, okay, die entwickeln noch, aber jetzt ist das RC und ich muss das quasi wie einen Release-Kandidaten sehen. Und wenn ich das dann sehe, sage ich, das wird noch schlimmer als Vista. Das wird ein Horror für den normalen PC-Benutzer. Das wird unbedienbar sein für deine Mutter oder dein Vater oder was auch immer, weil die einfach das nicht kapieren werden, dass es zwei Desktop-Systeme geben wird. Einmal dieses Metro und einmal diesen klassischen Desktop, den man eventuell auch kennt mit dem Klicken. Es ist schon so ungewohnt und ungewöhnlich, wie man Programme auf der Metro-Oberfläche beispielsweise schließen soll. Es war mir nicht in meinen 5 Jahren, wo ich versucht habe, meine Eltern zum Beispiel dazu zu bringen, Tastenkombinationen am PC zu nutzen, war es mir nicht möglich, nur eine Tastenkombination denen beizubringen. Die werden es nicht begreifen, dass sie die Windows-Taste drücken müssen, um zurück zu der Metro-Oberfläche zu kommen. Das glaube ich einfach nicht, dass sich das durchsetzen wird. Gerade im Berufsleben kann ich mir es auch komplett nicht vorstellen, wie jetzt zum Beispiel in irgendeiner Verwaltung jetzt die Leute Windows 8 benutzen sollen. Das ist für mich komplett hirnverbrannt. Das wird nicht funktionieren. Wie werden die da Programme finden? Dann werden sie switchen von der alten klassischen Version zur Metro-Oberfläche, dann da Programme finden. Das ist das eine. Dann, also aus Nutzersicht ist das absolut für den PC katastrophal. Für den Tablet-Markt, da ist ja Metro im Grunde genommen für gemacht. Da würde ich sagen, vollkommen in Ordnung. Das hat noch was aufzuholen in Sachen Android und iOS. Da muss noch einiges gemacht werden. Nicht nur in Applikationstechnik, sondern auch so ein bisschen mehr Komforttechnik muss da noch was gemacht werden. Aber da ist man auf einem guten Weg. Auf dem PC ist das katastrophal, würde ich mal sagen. Wird eine Katastrophe. Wird auch katastrophal enden. Leute werden es einfach nicht auf dem PC kaufen. Ganz einfach. Und wenn neue PCs, dann werden sie sich informieren, ob sie nicht irgendwie Windows 7 drauf kommen können. Firmen werden sich das nicht besorgen. Die werden wahrscheinlich erstmal zu Windows 7 switchen. Den Umstieg machen von XP auf 7 oder sowas. Und was Entwickler angeht, finde ich das auch so ein bisschen, sagen wir mal, bedenklich. Die kostenlose Version von dem Entwicklungstoolkit, was Microsoft ja anbietet, das ist ja kastriert worden jetzt, dass man keine klassischen Windows-Applikationen mehr erstellen kann, sondern nur noch Metro-Applikationen erstellen kann. Ist natürlich klar, der Hintergedanke besteht darin, dass man auf jeden Fall Metro pushen möchte ohne Ende. Der Nachteil ist, dass ja kleine Leute, die vielleicht Open-Source-Programme programmieren wollen, die auf Windows laufen, ja, Hürden bekommen. Die müssen sich andere Programmiersprachen suchen. Die werden dann nicht, oder andere Programmiertools suchen. Die werden dann nicht mit den Microsoft-Tools programmieren können für Kleingeld. Das Gleiche geht für kleine oder mittelständische Unternehmen, die irgendwelche Programme programmieren wollen. Die müssen dann auf Subventionen hoffen von Microsoft oder müssen sich halt für 500, 800 Euro sich dieses Entwicklungstoolkit in den verschiedenen Versionen besorgen. Denn das nächste, was ich so ein bisschen kritisch sehe, ist UEFI. UEFI-Boot und den ganzen Kram auf ARM-Prozessoren, auf x86-Prozessoren signieren und den ganzen Blödsinn. Ich habe so langsam das Gefühl, Microsoft will sich quasi diesen Tablet-Markt komplett sichern und will dann die anderen rauskicken, indem sie sagen, ihr braucht unbedingt UEFI und ja, wenn die anderen Hersteller kein UEFI können und gerade, glaube ich, Android hat da auch massiv Probleme, auch ein Linux-Kernel mit dabei, der ist auch offen, da kann man nichts irgendwie signieren oder sowas, da müssten alle Treiber mit signiert werden und den ganzen Kram, das wird alles viel zu kompliziert. Also insgesamt mein Fazit, Windows 8 ist ein Flop, würde ich es mal so sagen. Das bisschen Tablet, wo das vielleicht funktionieren könnte, ist kein Kaufgrund für mich. Selbst wenn ich ein neues Tablet kaufe, würde ich erstmal warten, weil das Windows 8 System noch nicht so weit ausgereift ist und vor allen Dingen die Applikationen noch nicht da sind. Also meiner Meinung nach Windows 8 ein Flop.
Wir werden es sehen.
Ja, wir werden es sehen. Ich werde, also ich würde mich freuen, wenn ich dann doch mich irre. Aber so wie ich das momentan, also ich sehe schwarz, im Grunde genommen für Microsoft und für Windows. Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, wenn ich es auch mit der Linux-Welt so ein bisschen vergleiche, da sieht es so aus, dass man versucht, das so zu machen bei GNOME 3, bei Unity. Man hat ein Desktop-System und versucht da ein bisschen Touch reinzuschummeln oder reinzubringen in dieses Desktop-System, damit es also auch auf Tablets irgendwie genutzt werden kann. Bei Microsoft ist das der umgekehrte Weg. Man hat ein Tablet-System entwickelt und versucht, das irgendwie auf dem Desktop benutzbar zu machen. Und da sehe ich schwarz für, das kann nicht funktionieren. Man muss im Grunde genommen mit kleinen Änderungen auf dem Desktop nur herumhantieren. Das haben wir, glaube ich, auch im Informatikstudium gelernt und in der MCI, dass große Veränderungen immer große Probleme mit sich bringen und großen Widerstand bei den Benutzern. Und da finde ich den Weg mit den kleinen Verbesserungen in Richtung Touch, was GNOME 3 macht, was man ja da verfolgen kann von einer Version zur nächsten, doch schon den besseren Weg als jetzt Microsoft, harter Schnitt, alles auf Touch optimiert und das soll dann möglichst irgendwie benutzbar sein auf dem Desktop und es klappt nicht so richtig, wie ich finde. Nun ja, ich glaube, das war unser kurzes Review zur Release-Preview von Windows 8. Und wer sich das Ganze anschauen möchte, wer sich das Ganze runterladen möchte, die Links werden natürlich auch alle auf der Seite verlinkt. Und ja, das war's auch für dieses Tech-View-Spezial zu Windows 8. Und ja, mich hat's gefreut, dass du wieder dabei warst, Anatoli. Und ja, danke sehr.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal.